Entscheidend ist, dass wir Geliebte des Herrn sind. Ich habe mich gefragt, bin jetzt vor einem Tag hier, habe so euch gesehen, die Kinder, so viel Fröhlichkeit, habe noch keinen Streit gesehen, gar nichts. Habe ich gedacht, ich glaube, du hast da das falsche Thema gewählt, über Erziehung zu reden. Aber wir wollen trotzdem weiterfahren in der Betrachtung von David. Wir haben das letzte Mal gehört. Dieser geistliche Absturz von David. Und wir stellen immer wieder fest, wenn wir geistlich abstürzen, dass wir geschwächt sind, auch geistlich geschwächt sind. Auch David hat diese Erfahrung gemacht. Wir erinnern uns, dass David nicht immer gehorsam war dem Willen Gottes gegenüber. Erinnert euch an die Volkszählung. Und er musste schwere Folgen tragen. Und er sagte dort, lass mich nicht in die Hände von Menschen fallen, sondern lass mich in deine Hände fallen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe gestern etwas gesagt, dass wir Menschen, wir Gläubigen, manchmal viel gnadenloser sind, unbarmherziger als der Herr. Dass wir Straucheln eines Bruders oder einer Schwester nicht vergessen können. Aber wir haben kennengelernt, Gott vergisst. Das ist nur die Fähigkeit Gottes zu vergessen. Wir Menschen können nicht vergessen. Die Dinge kommen immer wieder hoch und dann kommt es darauf an, wie man damit umgeht. Wir Menschen wir sind zwar vergesslich, aber Gott ist nicht vergesslich. Sondern Gott vergisst, versenkt in der Tiefe des Meeres und gedenkt dieser Sünden nie mehr. Das ist so gewaltig, das vollkommene Werk Jesu am Kreuz von Golgatha. Nun gibt es oft in der Seelsorge Probleme mit diesem Vergessen. Ich erinnere mich an einen Fall, mit dem ich zu tun hatte, zwar nicht aus unserer Gemeinde, eine Frau war schwer verleumdet worden. Und zwar, sie hätte sich mit einem Bruder vergangen in sexueller Hinsicht. Und dabei stimmte das gar nicht. Eine Schwester hatte das behauptet und das Gerücht herumgestreut. Das war furchtbar für diese Frau. Und schließlich hat dann die Verleumderin zugegeben, dass das nicht stimmte, dass sie diese Frau beneidete und aus Neid dieses Gerücht in die Welt gesetzt hätte. Und sie hat Buße getan vor der Gemeinde. Aber nun war folgendes Problem: Die Frau, die beleidigt war, die konnte das nicht vergessen. Immer wieder, wenn sie in die Gemeinde kam, sah sie diese Frau und es gab ihr wieder einen Stich ins Herz. Und das belastete sie, dass sie das nicht vergessen konnte. Und sie ging zum Seelsorger, zum Prediger, und der Prediger redete mit ihr und sagte, du musst vergessen, du musst vergessen, du musst vergessen. Nur wenn du vergisst, hast du wirklich vergeben. Ja, aber ich habe ihr doch vergeben. Ja, aber du vergisst nicht. Und sie konnte nicht vergessen. Und das brachte sie unter einen ungeheuren Druck, weil sie nicht vergessen konnte. Und sie kam in furchtbare Nöte und Umstände halber bekam ich mit dieser Frau zu tun. Und sie sagte mir das alles. Und da sagte ich zu dieser Frau, dass Gott allein vergessen kann. Nur Gott ist fähig, etwas in der Tiefe des Meeres zu versenken. Er hat uns vergeben. Er hat völlig vergessen, dass wir Sünder waren. Er hat völlig vergessen, dass wir Trunkenbolde waren und Mörder waren und Drogensüchtige und weiß ich was alles. Wie steht das im 1. Korinther 6? Steht dort, ich lese dort ab Vers 8, aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabengender noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ein wunderbares Aber. Aber ihr seid abgewaschen. Im griechischen Text heißt es eigentlich nicht nur abgewaschen. Im griechischen Text heißt es gebadet. Das ist ein Vollbad. Ein Vollbad, das uns völlig gereinigt hat von aller Schuld und Sünde. Und wir haben die Gerechtigkeit Gottes, nicht irgendeine Gerechtigkeit, sondern es ist die Gerechtigkeit Gottes selber. Das ist gewaltig. Und Gott allein kann vergessen, dass wir das waren. Übrigens steht hier in diesem Vers auch der Beweis, dass Homosexualität geheilt werden kann, geistlicherweise. Da heißt es, Knabengender, also Pädophile, Trunkenbolde und so weiter, Habsüchtige, Drogensüchtige, Abhängige, alle diese können geheilt werden. Das ist der Beweis hier dieser Stelle. Es wird immer gesagt, von Homosexualität könne man nicht geheilt werden oder von Lästertum. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt ganz klar, das seid ihr alle auch einmal gewesen. Jetzt aber seid ihr eine neue Kreatur. Eine neue Schöpfung. Ich habe dieser Frau gesagt, versuchen Sie ja nicht zu vergessen. Wenn ich dir sage, versuch die Zahl 7 zu vergessen. Vergiss die Zahl 7. Je mehr du probierst, die Zahl 7 zu vergessen, umso mehr kommt sie dir in den Sinn. Du kannst es nicht vergessen. Das geht gar nicht darum, das zu vergessen. Sondern es geht darum, wenn es mir wieder in den Sinn kommt, dass ich damit richtig umgehe und sage, halt, diese Sache ist bereinigt, die Sache ist vergeben, ich studiere diese Sache nicht mehr nach, ich lege sie weg. In der Schaffhausenachen ist kürzlich da, kommt so eine Bildergeschichte, die Erlebnisse des Rabenau heißt es, glaube ich. Und dort steht eine kleine Bildergeschichte. Da wird jemandem versprochen, er fände in seinem Garten einen großen Schatz unter der Bedingung, dass er während des Grabens nicht den Namen Elefant ins Gedächtnis bekomme. Hat sich riesig gefreut, hat ihm gedacht, Elefant, das musst du einfach, ja, nicht Elefant denken. Hat geschlafen, am Morgen ist er gegangen, hat gegraben und gegraben und es ging gut und plötzlich kam ihm der Name Elefant in den Sinn. Und der Schatz wurde nicht gefunden. Wir können nicht vergessen, aber Gott vergisst, das ist das Gewaltige. Und wir danken Gott oft zu wenig dafür, dass er vergisst, aus dem Gedächtnis löschen kann. Bei uns kann das nur der Computer. Da kannst du auf den Knopf Delete auslöschen, drücken. Aber der verflixte Apparat, der schickt das zunächst einmal in den Papierkorb. Und dann drückst du auf die Taste Papierkorb. Und dort kann man wieder auf eine Taste drücken, wo es heißt, alles wiederherstellen. Da drückst du drauf, klickst drauf, alles wiederherstellen. Und alles, was du vorher ausgelöscht hast, ist wieder da. Allerdings, es gibt noch eine Taste, da heißt es, unwiederbringlich auslöschen. Aber das kann nur der Computer, das können wir Menschen nicht. Ich habe das dieser Frau erklärt und die ganze Last ist von ihr gefallen. Sie hat gewusst, so ist es. Und weil sie wusste, man kann nicht vergessen, man kann nur richtig damit umgehen, wurde sie frei von dieser ganzen Last und von der Depression und wurde wieder ein fröhliches Kind Gottes. Aber Gott, der kann vergessen. Ich möchte da auch noch auf etwas hinweisen, was wichtig ist. In der Bibel, im Neuen Testament, steht für Liebe zwei verschiedene Wörter. Aber in der Übersetzung haben wir nur ein Wort, eben Liebe. Und das spielte bei dieser Frau auch eine Rolle. Sie hat gesagt, ich kann diese Frau einfach nicht lieben, weil ich es nicht vergessen kann. Immer wieder tut es mir weh. Aber in der Bibel heißt es doch, wir seien schuldig, einander zu lieben. Wer die Brüder nicht liebt, wer die Schwestern nicht liebt, der ist nicht von Gott. Das war furchtbar für sie. Da habe ich gesagt, ja, da muss man halt genau nachlesen, wie es in der Bibel ganz genau heißt. Im Deutschen haben wir nur ein Wort für Liebe, eben das Wort Liebe. Aber im Griechischen haben wir das Wort Philia und Agape. Philia, dieses Wort heißt, das kann man Deutsch nicht übersetzen, heißt halt in Deutsch Liebe, aber es bedeutet Zuneigung, Sympathie, man mag einen und das ist etwas Unwillkürliches, das kann auch der Gläubige nicht steuern. Einige denken, ja, der Isidor, das ist ein sympathischer Kerl und einige denken, ja, der passt mir gar nicht, das ist ein komischer Kerl, keine Sympathie für mich. Das sind Gefühle, über die wir keine Macht haben, die sind willkürlich. Entschuldigung, unwillkürlich. Ist euch schon aufgefallen, dass die Bibel, na, das kann euch nicht aufgefallen sein, weil wir im Deutschen immer nur das Wort Liebe haben. Diese Form der Liebe, die Philia, die Sympathie, die Zuneigung, die wird in der Bibel nie befohlen. Nie. Gar nie wird die befohlen. Aber wenn wir zum Beispiel im Römerbrief nachlesen, in Römer Kapitel, ich sage das, weil das sehr wichtig ist für das praktische Leben eines Gläubigen, weil man sonst unter seelischen, geistlichen Druck kommen kann, der furchtbar ist und man leidet völlig am falschen Ort. Ich sage das noch im Zusammenhang mit dem Seelsorgsfall dieser Frau. Da heißt es zum Beispiel im Römer 13, Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn dass du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Welches Wort steht nun im Griechischen da für Liebe? Philia oder Agape? Es steht immer Agape. Agape ist die einzige Liebe, die befohlen wird. Es ist die geistliche Liebe. Warum? Warum kann diese Liebe befohlen werden? Lest nach im Römer Kapitel 5, Vers 5, kann man gut merken, Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und diese Liebe, da steht auch wieder Agape, mit dieser Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist, dank dieser göttlichen Liebe können wir Agape für andere haben. Ich kann jemanden mit dieser Liebe lieben, auch wenn er mir nicht sympathisch ist. Er ist mir unsympathisch, ich mag ihn nicht riechen, aber ich weiß, Gott hat ihn angenommen, Gott liebt ihn und mit dieser Liebe kann ich auch einen lieben, der mir nicht sympathisch ist. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, weil man sonst am völlig falschen Ort leidet. Es kann sein, dass diese Agape mit der Zeit jemanden, den ich gar nicht mag, aber ich liebe ihn mit dieser geistlichen Liebe, dass mit der Zeit daraus Sympathie sogar werden kann. Habe ich selber schon erlebt. Jemanden, den ich gar nicht riechen mochte. Das war auch ein Problem für mich. Ich habe gedacht, ja, wenn du ein Gläubiger bist und du magst ihn nicht und du gehst ihm aus dem Weg und so, das ist ja schlimm und so weiter. Bis ich dann diese Unterscheidung kennenlernte durch das Bibelstudium, wenn man genau nachschaut, ja, was steht denn da? Ach, da steht Agape. Ja, was ist Agape? Warum steht da nie Philia? Da wusste ich plötzlich, diese beiden Dinge zu unterscheiden, und dann war das Problem gelöst. Und dann durch diese Liebe, durch diese Agape, ist dieser Bruder, den ich nicht riechen mochte, mir mit der Zeit sogar sympathisch geworden. Wir sehen, das ist sehr wichtig, diese Frage des Vergessen oder Vergessenskönnens oder Nicht-Vergessen-Könnens und die Frage Liebe oder Sympathie. Wenn ihr den ersten Johannesbrief lest, da ist sehr viel von der Liebe die Rede. Ich kann euch sagen, als ich diesen Brief las, hat er mir viel Nöte bereitet. Viel, viel Nöte. Bis ich diese Unterscheidung kennenlernte. Und dann war ich plötzlich frei von diesen Nöten. Du kannst jemanden lieben mit der geistlichen Liebe, die in deinem Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen ist, auch wenn du einen anderen nicht unbedingt liebenswert und sympathisch findest. So, nun aber zurück zu unserem Thema. Wir haben gehört, David ist geistlich abgestürzt, zwar nicht das erste Mal, vorausging, dass er eine Volkszählung machte, das war verboten. Und warum war die Volkszählung verboten? Wenn wir seine Psalmen lesen, ist das nicht wunderbar, wie er auf den Herrn vertraute, vollkommen. Es ist erstaunlich, wie David sein Vertrauen in den Herrn trotz vieler Nöte immer wieder ausdrückt, zum Beispiel der Psalm 23, den kennt ihr alle. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück in das Haus des Herrn für immer. Im hebräischen Urtext heißt es sogar, nur Güte und Gnade werden mich verfolgen alle Tage meines Lebens. Verfolgen. Das heißt, die Gnade Gottes lässt mich nie los. Sie folgt mir. Und er sagt, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Im Tal des Todesschattens, was meint er denn damit? Wir wandern alle im Tal des Todesschattens. Bist du schon durch Schatten gegangen? Hat dir der Schatten was gemacht? Hat irgendjemand von euch der Schatten schon was gemacht? Nie. Das ist hier gemeint. Der Todesschatten kann mir nichts anhaben. Warum? Denn du bist bei mir. Nun spreche ich nicht über den Psalm 23, sondern ich wollte nur sagen, dass David völliges Vertrauen hat in den Herrn, aber es gab auch Momente, wo er da schwankend wurde. Und darum ließ er das Volk zählen, denn er wollte wissen, wie viele Krieger er zur Verfügung habe. Ja, ist denn das was Böses, dass er David wissen wollte, wie viele Soldaten, wehrfähige Männer ihm zur Verfügung stehen? An und für sich nicht, aber trotzdem war es eine geistliche Schwäche, denn es drückt aus, dass er anfing, auf seine Soldaten zu vertrauen, anstatt auf den Herrn allein. Und Gott warnt uns immer wieder, nicht Hilfe in Ägypten zu suchen oder Hilfe bei den Assyrern, sondern nur beim Herrn, bei ihm allein. Das war ein geistlicher Einbruch, dass er das Volk zählen ließ. Und die Strafe war schlimm. Und er fiel dann in die Hände Gottes. Und viele, viele Tote waren die Folge. David hat auch noch in anderer Hinsicht seinen Ungehorsam gezeigt. Wir sehen, wenn wir ungehorsam sind gegen das Wort Gottes, hat das Folgen. Zum Beispiel hat David viele Frauen gehabt, Salomon noch viel mehr. Das ist gegen die göttliche Schöpfungsordnung. Wenn ihr nachliest im 5. Buch Mose, ich glaube im 5. Buch Mose, da beim Königsgesetz, viertes Buch Mose. Jetzt finde ich es gerade nicht. 5. Buch Mose 17. Dankeschön. Ja. Da lesen wir ganz klar, Vers 16 fange ich an, nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen, und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Also er soll nicht auf Waffen vertrauen. Denn Jahweh hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen. Zwei Frauen sind bereits viele Frauen. Und er hatte, soviel ich weiß, 9 Frauen. Das hatte auch seine Folgen. Und zwar, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er nicht übermäßig anschaffen. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt und alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren und zu tun. Also der König musste eine Abschrift des Gesetzes neben seinem Thron haben und sollte täglich darin lesen. Seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir die Heilige Schrift immer bei uns haben. Dass wir immer im Wort nachforschen, was sagt Gott zu diesem Problem. Und David hat das nicht getan. Und die Könige nach ihm auch nicht. Es ging sogar so weit, dass sie das Gesetz Mose verloren und vergessen hatten und es später wieder gefunden wurde. Nun, David verlor dieses Kind aus der Beziehung zu Batseba. Er hat zwar Gott angefleht, er ging ins Gebet, das ist richtig. Wenn wir in Nöten sind, in großen Nöten wie hier David, ist es richtig, den Herrn zu suchen. Es heißt dort im Kapitel 12, also 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 16, ich lese ab 15b, und Jahweh schlug das Kind, das Urias Frau den David geboren hatte, und es wurde schwer krank. Warum muss jetzt ein unschuldiges Kind sterben? Ja. David war ja schuldig. Es musste sterben wegen seines schlimmsten Verbrechens. Was war sein schlimmstes Verbrechen? Ehebruch? Mehrfacher Mord? Nein, das Schlimmste war, nur weil du den Feinden Jahwes durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Das war seine schlimmste Sünde. Gotteslästerung. Es gibt nichts Schlimmeres als Gotteslästerung. Das ist schlimmer als Mord und Ehebruch. Denn Gott geht vor allem. Die Ehre Gottes, die steht vor allem. Es geht nichts über die Ehre Gottes. Darum musste dieses Kind sterben. Aber David vertraute doch auf den Herrn. Er dachte, wenn ich ihn suche, Vers 16, und David suchte Gott um des Jungen willen. Und er fastete. Er suchte Gott. Und das ist wichtig, auch wenn wir in solchen Nöten sind, dass wir Gott suchen, dass wir ins Gebet gehen, dass wir ins Gebet getrieben werden. Und trotzdem starb dann das Kind. Und seine Diener konnten das gar nicht verstehen. Er fastete und aß nichts und betete den ganzen Tag und suchte den Herrn. Und dann müssen sie ihm berichten, dass das Kind gestorben ist. Und dann heißt es im Vers 20, da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und wechselte seine Kleider und ging ins Haus Jahwes und warf sich vor ihm nieder. Erstaunliche Handlungsweise. Und doch zeigt das wieder die geistliche Größe von David. Er anerkannte das Gericht Gottes über seine Gotteslästerung. Er hat das akzeptiert. Er hat zwar Gott angefleht, vielleicht erhört er mein Gebet, aber Gott ließ die Folge eintreten und David haderte nicht, sondern er akzeptierte dieses harte Gericht über seine Sünde. Und er verlangte Essen und die Diener können das kaum verstehen. Und dann heißt es im Vers 24, und David tröstete seine Frau Batseba. Jetzt heißt es seine Frau. Vorher hat es noch geheißen im Vers 15b, dass Urias Frau den David geboren hatte. Denn damals war sie noch seine Frau, als er das Kind zeugte. Aber jetzt ist ja der Uria gestorben und das Kind ist gestorben. Und dann heißt es im Vers 24, und David tröstete seine Frau Batseba und er ging zu ihr ein und lag bei ihr und sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo. Und Jahwe liebte ihn und er sandte durch den Propheten Nathan hin und er gab ihm den Namen Jedidia um des Herrn willen. Jedidia heißt Geliebter Jahwes, Geliebter Gottes. Und wenn wir in 1. Chronik 22, 9 nachlesen, dann sehen wir, dass nicht David oder Nathan ihm diesen Namen gegeben hat, sondern dass der Name von Gott selber gegeben wurde. Da heißt es in 1. Chronik Kapitel 22, Vers 9, siehe, ein Sohn wird dir geboren werden. Prophetische Aussage, wird geboren werden. Der wird ein Mann der Ruhe sein, denn ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsumher. Denn Salomo wird sein Name sein und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in seinen Tagen. Und Salomo wird sein Name sein. Das heißt der Friedliche. Ist das nicht erstaunlich, das Handeln Gottes, dass aus dieser Ehe, die ja mit Ehebruch begonnen hat, dieser Salomo, dieser Friedliche, der Geliebte Gottes geboren werden wird und dass diese Batseba sogar in der Heilslinie steht, wenn ihr den Stammbaum des Herrn Jesus nachliest, in Matthäus oder Lukas, da sehen wir, diese Batseba ist in der Heilslinie. Das ist Gnade Gottes. Aber wir sehen hier, dass die Gnade Jahwes sogar Ehebruch, Mord und Gotteslästerung überstrahlt. Das ist gewaltig. Wir haben einen herrlichen Gott. Trotz dieses Versagens, trotz dieser Verbrechen, diese Gnade, die alles überstrahlt, das ist unser Gott. Danken wir diesem Gott, dass wir einen solchen Gott und Herrn haben. Das ist gewaltig. Und dann geht es weiter im Vers 26, da heißt es wieder, und Joab kämpfte gegen die Stadt Rabba. Wir haben vorher gelesen, dass früher immer David das Heer angeführt hat und dass Gott ihm Gelingen gab, überall, wohin er ging, er selber, dem Heer voran. Und danach hat er den General Joab geschickt und er blieb zu Hause und schlief den ganzen Tag. Und dann gerade diese Sünde mit der Batseba, als er am Abend aufstand, bei der Kühle des Abends. Und jetzt da heißt es wieder, David ist geistlich geschwächt. Er hätte es merken müssen. Und Joab kämpfte gegen die Stadt Rabba. Warum ist nicht David ausgezogen? Es war nämlich seine Königspflicht. Wir sehen, David ist manchmal in wichtigen Dingen ungehorsam gewesen. Wie gesagt, Volkszählung, mehrere Frauen und so weiter. Und da, jetzt geht er selber immer noch nicht, schickt seinen General. Und dann heißt es, dass da der Joab wieder gute Arbeit geleistet hatte. Und dann heißt es im Vers 27, und Joab sandte Boten zu David und ließ ihm sagen, ich habe gegen Rabba gekämpft und auch die Wasserstadt eingenommen. Und nun sammle den Rest des Kriegsvolkes und belagere die Stadt und nimm sie ein, damit nicht ich es bin, der die Stadt einnimmt und nicht mein Name über ihr ausgerufen wird. Na, dieser schlaue Joab, der weiß sich dem David sehr, sehr, sehr zu verpflichten. Wir sehen da diese menschlichen Schwachheiten und Abhängigkeiten. Das war nicht der edle Joab. Joab ist kein edler Charakter. Das war ein hinterhältiger, listiger Kerl. Ein fürchterlicher Mensch im Grunde genommen. Und jetzt heißt es, jetzt kommt noch der David, um die Ruhmesehre des Sieges einzuheimsen. 29, da sammelte David alles Kriegsvolk und zog nach Rabba und er kämpfte gegen es und nahm es ein. Und er nahm ihrem König die Krone von seinem Haupt, ihr Gewicht war ein Talent Gold und ein kostbarer Stein war an ihr. Also diese Krone, die wog scheinbar etwa 35 Kilogramm. Und jetzt heißt es aber im Vers 30, Vers C, was hat er jetzt mit dieser Krone gemacht? Erinnert ihr euch noch, was wir gestern kennenlernten? Was hat er gemacht, wenn wir schnell nach Kapitel 8, Vers 11 zurückgehen? Auch diese, also die Geräte, die goldenen und silbernen Geräte, auch diese heiligte der König David Jahwe, samt dem Silber und Gold, das er von all den Nationen heiligte, heiligte, also absonderte für Gott, die er unterworfen hatte. Damals hat er alle diese Kostbarkeiten in den Tempel gebracht, respektive hier noch zum Zelt in Jerusalem. Der Tempel war noch nicht gebaut. Aber jetzt, wohin kommt diese Krone? Und sie kam auf das Haupt Davids. Er hat sie nicht mehr Gott geweiht, für Gott abgesondert, sondern sie kam auf sein Haupt. Daran sehen wir, wie stark David geistlich abgesunken ist. Und dann kommt die Geschichte in Kapitel 13, die Schandtat von Amnon. Ich denke, dass ihr diese Geschichte kennt, die müssen wir nicht lesen, aber wir müssen einige Schlussfolgerungen daraus ziehen. Zum Beispiel war ja die Tamar eine Halbschwester von Amnon. Absalom und Tamar heißt die Palme, waren Vollgeschwister. Und zwar waren Absalom und Tamar die aus der Beziehung Davids mit Maaka, der Tochter des Königs Talmai. Der war König in Geschur, das war ein kleines Königreich im Norden des See Genezarethes. Das war eine heidnische Tochter. Aber was sagt das Gesetz Mose? Sie dürfen sich nicht mit Heiden verbinden. Aber David heiratet eine heidnische Königstochter. Und was sind die Folgen? Ja, das lernen wir jetzt kennen. Aus dieser Beziehung mit dieser heidnischen Königstochter stammt Tamar und Absalom. Und was kommt jetzt? Wir sehen hier, wenn wir gegen klare Weisungen Gottes ungehorsam sind, hat das seine schlimmen Folgen. Das ist ein geistliches Gesetz. Interessant ist im Vers 3 von Kapitel 13, und Amnon hatte einen Freund, sein Name war Jonadab, das war ein Neffe von Amnon, also verwandt mit ihm, der Sohn des Shimea, des Bruders Davids, also sein Neffe. Und das hat er ihm geraten. Jonadab aber war ein sehr kluger Mann, ich würde eher übersetzen, ein sehr schlauer Mann. Er hatte nämlich keinen guten Charakter. Der sagte zu Amnon, warum bist du morgen für morgen so elend, Königssohn? Willst du es mir nicht mitteilen? Amnon sagte zu ihm, ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Und da gibt ihm der Jonadab einen schlimmen Rat. Da sagte Jonadab zu ihm, leg dich auf dein Lager und stell dich krank. Und dann lass deinen Vater kommen. Und der Vater soll dann seiner Schwester, seiner Halbschwester Tamar befehlen, ihm Krankenkost zu bringen. Da. Wir sehen hier, dieser Jonadab ist ein gewissenloser Kerl, dieser Freund. Und es ist auch wichtig für uns Eltern, wissen wir immer, mit wem unsere Kinder sich treffen, mit wem sie sich abgeben. Ich habe auf der Jugendanwaltschaft festgestellt, wenn man da die persönlichen Verhältnisse abklären muss, dass viele Eltern nicht wissen, mit wem ihre Kinder sich treffen. Und das hat oft schlimme Folgen. Wir haben das so gehalten, wir wohnten zuerst in Schaffhausen in der Stadt, und die Stadt Schaffhausen, so klein sie ist, so verdorben ist sie. Und wir haben beschlossen, aufs Land zu ziehen. Wir sind nach Löningen in den Klettgau gezogen, weil wir uns sagten, auf dem Land können wir besser den Überblick behalten über unsere Kinder. Und das hat auch zugetroffen. Es ist ein kleines Bauerndorf. Dort haben wir eine alte Klosterscheune renoviert und umgebaut für unsere Kinder. Und wir haben es immer so gehandhabt, dass wir lieber wollten, wenn die Freunde, die Gespänlein unserer Kinder zu uns kamen. Wir haben einen großen Garten, der ist fast 8 Ahren groß, ziemlich groß, ohne dort, wo das Haus drauf steht. Ein großer Garten mit einem Teich und Bäumen, wo man draufklettern kann und Baumhütten bauen und so weiter. Es braucht für die Eltern mehr Zeit für die Kinder. Aber wir haben immer die Kinder zu uns eingeladen. Und Yolanda hat auch denen dann manchmal etwas zu essen gegeben. Sie haben miteinander Zobig gegessen oder Znüni gegessen, je nachdem. Aber wir hatten immer den Überblick, oder sie hatte, ich war ja immer in der Stadt, im Beruf, sie hatte immer den Überblick über die Kinder. Das ist unglaublich wichtig. Ich habe festgestellt, dass viele Jugendliche, die in Strafverfahren gekommen sind, da haben wir die Eltern erzählt, bei der Abklärung der persönlichen Verhältnisse, dass die Kinder gesagt haben, Mami, darf ich bei meinem Schulfreund so und so übernachten? Und dann hat sich nachher herausgestellt, dass sie gar nicht dort waren, sondern bei jemand ganz anders und das in der Nacht Diebstähle begangen haben. Unsere Kinder haben manchmal auch gefragt, Papi oder Mami, dürfen wir bei dem oder dem übernachten? Wir haben es nie gestattet, außer wenn wir eine Familie ganz genau kannten. Da wir wussten, das ist eine verantwortungsbewusste, also eine gläubige Familie, und wir haben immer auch mit denen gesprochen und gesagt, seid ihr einverstanden, dass der David oder der Simon oder der Joel oder der Gabriel bei euch übernachtet? Ja, seid ihr auch zu Hause? Ja, ihr könnt ruhig sein, da geschieht nichts Unrechtes. Nur in solchen Ausnahmefällen. Im Dorf, da haben wir zum Beispiel unseren Kindern verboten, zu gewissen Kindern nach Hause zu gehen. Weil wir wussten, in dieser Familie sind schlimme Verhältnisse, die gucken nur Fernsehen, wir haben kein Fernsehen, wir haben das vor über 20 Jahren, bevor wir gläubig wurden, haben wir den Apparat an einem Weihnachtsabend auseinandergenommen, weil wir gesehen haben, dass wir mit diesem Fernsehgerät nicht richtig umgehen können. Sehr schwierig, haben gesagt, lieber weg, ja, weil die Kinder wieder Dinge gesehen haben, die nicht gut sind für sie. Wir haben sie zu gewissen Familien nicht gehen lassen. Aber sie durften die Kinder zu uns einladen, wo wir den Überblick hatten. In unserem Haus waren manchmal ein Dutzend Kinder. Da ist was gelaufen. Aber das ist wichtig, dieser Jonadab. Liebe Eltern, prüft genau, mit wem gehen eure Kinder? Wem kann man vertrauen? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja. Denn das Menschenherz ist ein Bösding. Schon bei den Kindern. Die lassen sich verführen. Also dieser Jonadab, das soll uns eine Lehre sein, dass der hat diesem Amnon einen ganz bösen Rat gegeben, ihm Anweisungen gegeben, wie diese Tamar vergewaltigt werden kann. Und er hat sie vergewaltigt. Wenn man das liest, man ist entsetzt. Aber andererseits muss ich immer wieder staunen über die Heilige Schrift. Sie schildert den Menschen genau so, wie er ist. So verdorben, wie er ist. Und das ist für mich ein Beweis, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und hier nun wird ganz genau geschildert, was da passiert ist. Schreckliche Dinge, Schandtaten, die im Volk Gottes nicht hätten geschehen dürfen. Sie sagt da, diese Tamar im Vers 12, sie aber sagte zu ihm, nicht doch, mein Bruder, tu mir keine Gewalt an, denn so handelt man nicht in Israel. Tu doch diese Schandtat nicht. Und ich, wohin sollte ich meine Schmach tragen? Du aber, du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel. Und nun rede doch zum König, denn er wird dich mir nicht vorenthalten. Er aber wollte nicht auf ihre Stimme hören und er überwältigte sie. Das lässt tief blicken, wie die Erziehung Davids war. Der Zustand dieses Amnon, das war ein verwöhntes Herrensöhnchen. Einer, der auf nichts verzichten musste, der immer alles haben konnte, und zwar subito. Die Schwester sagt ihm ja da, die Halbschwester, mach doch das nicht, frag doch den König, er wird erlauben, dass du mich heiratest. Obwohl das auch gegen das Gesetz war. Seit dem Gesetz vom Sinai war die Heirat einer Halbschwester verboten. Vorher hat sie Gott toleriert. Abraham hatte seine Halbschwester Sarah geheiratet. Aber nach Sinai stand auf einer Heirat mit einer Halbschwester Steinigung, Todesstrafe. Aber das hat den Amnon nicht gekümmert. Und dann heißt es im Vers 15, dann aber hasste Amnon sie mit sehr großem Hass. Ja, wie ist sowas möglich? Zuerst will er sie haben, vergewaltigt sie, und kaum hat er sie vergewaltigt, hasst er sie. Ja, dieser Mann hat nie begriffen, was Liebe ist. Das war nur Gier. Wir sehen, das Wort Liebe kann man missbrauchen. Ja. Dieser verzogene junge Mann war. Und er jagte sie weg. Ja, warum hat er sie weggejagt? Er hat das als Beleidigung empfunden, dass sie ihm nicht freiwillig zu Willen sein wollte. Der war gewohnt, dass alles, was er wollte, ihm gewährt wurde. Und er hat auch seinen Vater nicht geführt. Er wusste ja ganz genau, dass auf dieser Tat, das ist ja Inzest, Todesstrafe steht. Das kann man nachlesen im dritten Buch Mose, im Kapitel 20, Vers 17, steht ganz klar, dass auf Inzest die Todesstrafe steht. Das hat ihn nicht gekümmert. Ja, warum hat ihn das nicht gekümmert? Ja, wir sehen gleich warum. Da geht es weiter im Vers 20, und ihr Bruder Absalom sagte zu ihr: War dein Bruder Amnon mit dir zusammen? Nun denn, meine Schwester, ihn hörte, wurde er sehr zornig. Wohin ist die Tamar geflohen, nachdem diese Schandtat an ihr begangen wurde? Das heißt im Vers 19, da nahm Tamar Asche, streute sie auf ihren Kopf und zerriss den bunten Leibrock, den sie anhatte, und sie legte ihre Hand auf den Kopf und lief schreiend davon. Wenn man sich das vorstellt, das ist fast unerträglich. Sie geht ins Haus des Bruders Absalom, das ist ihr Vollbruder. Ja, wohin hätte eigentlich die Tamar fliehen sollen? Zu wem? Zu ihrem Vater, zu David. Aber warum floh sie nicht zum Vater? Weil sie ganz genau wusste, der macht nichts. Der greift nicht durch. Sie wusste ganz genau, wie der Vater zu seinen Söhnen, Amnon, Absalom und Adonia war. Die durften alles haben. Die durften machen, was sie wollten. David hat nie eingegriffen. Er hat nie Folgen eintreten lassen. Und jetzt nach seinem eigenen Sturz schon gar nicht. Wie soll er da den anderen Vorwürfe machen, nachdem er selber vor der ganzen Welt Ehebruch begangen hat und schuldig ist für mehrfachen Mord und für Gotteslästerung, und er diese hohe Stellung des Königs hat, der in der ganzen damals bekannten Welt berühmt war, und jedermann wusste das. Darum wurde ja Gott gelästert, weil alle Welt das wusste. Und alle gespottet haben, ah, dieser David, dieser Liebling Gottes, was hat denn der getan? Ja, es heißt da nur, als der König David all diese Dinge hörte, wurde er sehr zornig. Und was würde man jetzt erwarten? Das begreife ich, dass er sehr zornig wurde. Aber war damit alles getan? David war auch ein Vater und Erzieher, der nur redete, nur wütend wurde, aber keine Folgen eintreten ließ. Das heißt, von Absalom und von Adonia, dass sie sehr schön waren. Wir Väter und wir Mütter, wir sind blind oft gegen unsere eigenen Kinder, gerade wenn sie schöne Kinder sind. Auch wenn man schöne Kinder sieht, das schmilzt unser Herz dahin und da kann man nicht mehr konsequent sein. Ich hätte mir immer gerne eine Tochter gewünscht, aber ich glaube, Gott hat schon gewusst, warum er mir keine schöne Tochter geschenkt hat. Ich hätte sie wahrscheinlich verwöhnt wie David seine drei Söhne. Es gibt nichts Schlimmeres als verwöhnte Kinder, die nie Folgen tragen müssen für ihr Fehlverhalten. Und David hat hier keine Folgen eintreten lassen. Ich habe da von meinen Geschichten aus dem Leben ein Gedicht mitgenommen. Das habe ich einmal entdeckt. Ich musste mal zum Arzt wegen einer kleinen Sache an meinem Fuß und musste lange warten. Und ich habe mich da so im Wartezimmer rumgeguckt und dann sehe ich da so eingerahmt ein Gedicht. Da habe ich gedacht, ah, ich wundere, was der für ein Gedicht da aufhängt, da muss ja für ihn besonders bedeutungsvoll sein. Bin hingegangen und habe das gelesen und der Titel hieß Bitte einer Tochter an ihren Vater. Ich lese das vor. Das ist also jetzt kein kleines Kind, sondern das ist eine Studentin, heißt es da. Wenn ich euer Essen, also die Bitte heißt Bitte einer Tochter an ihren Vater, wenn ich euer Essen verweigere, dann sagst du nichts. Vater, zeig mir einen Weg in dieser Welt voll Ratlosigkeit. Wenn ich Geld von dir fordere, dann sagst du nichts. Vater, weise mir irgendeinen Weg, es muss nicht der beste sein. Wenn mein Freund über Nacht hier bleibt, dann sagst du nichts. Vater, sag einmal, halt, sag, das geht nicht mehr. Wenn ich einmal nicht mehr komme, dann sagst du nichts. Vater, schweig doch nicht immer über das, was deine Tochter tut. Wenn ich dir meine Verachtung offen gestehe, dann sagst du nichts. Vater, schlage mich, schrei mich doch an. Vater, zeig mir doch, dass du mich liebst. Die Kinder wollen Führung. Und wir beweisen unseren Kindern, dass wir sie lieben, wenn wir ihnen eine klare, altersgemäße Führung geben, wenn wir Grenzen setzen. Ich habe mal die Geschichte gelesen in einem südamerikanischen Dorf. Das Dorf war getrennt durch eine tiefe Schlucht, sehr tiefe Schlucht, schmale Schlucht. Und dann haben wir beschlossen, eine Brücke zu bauen. Und man hat ein großes Eröffnungsfest vorbereitet. Man hat eine breite Brücke gemacht mit Fahrbahn, links und rechts mit Trottoir. Wie sagt ihr Fußgängersteig? Trottoir. Und ein schönes schmiedeisernes Geländer sollte da links und rechts sein. Das Datum des Festes wurde festgelegt. Riesige Vorbereitungen, riesige Vorfreude. Aber das Problem war, der Schmied, der die schmiedeisernen Geländer machen sollte, war nicht damit fertig. Eine Brücke ohne Geländer. Jetzt, was soll man tun? Das Fest verschieben? Nicht möglich. Die Vorbereitung, alles sind so weit gediehen, die Festfreude so groß. Und dann hat man das Volk, das Dorf, informiert und gesagt, das Geländer wird fehlen. Bitte bewegt euch nur auf der Fahrbahn. Geht nicht aufs Trottoir. Das ist die Gefahr, dass ihr 100 Meter abstürzt. Das Fest wurde durchgeführt. Und es ist niemand runtergefallen. Alle haben sich an die Weisung gehalten. Stellt euch jetzt mal vor, die Geländer wären dran gewesen. Wie wäre das gewesen mit der Bewegungsfreiheit auf der Brücke? Sicher doppelt so groß. Wir sehen, wenn man keine Geländer hat, dann ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Wenn man Geländer hinsetzt, dann hat man mehr Bewegungsfreiheit. Und so ist es auch in der Erziehung. Wenn wir Geländer setzen, steigt die Bewegungsfreiheit. Die Geländer schützen vor dem Absturz. Die Geländer bedeuten Schutz. Ein Gelände bedeutet nicht nur Halt, es bedeutet auch Schutz. Und das ist in der Erziehung wichtig, dass wir den Kindern klare, altersgemäße Anweisungen geben, was gilt. Das sind Geländer, die unsere Kinder schützen vor dem Absturz. Und das gilt von frühester Kindheit an. Wir haben in unserer Familie das so gehandhabt, ich muss sagen, Jolanda und ich, wir hatten in dieser, was Erziehung anbelangt, eine wunderschöne Einheit, eine völlige Harmonie. Wir hatten uns völlig darüber abgesprochen, wie wollen wir unsere Kinder erziehen. Das ist eine Sache, die vor der Heirat geschehen sollte. Wie siehst du Kindererziehung? Nach welchem Stil wollen wir unsere Kinder erziehen? Was soll gelten? Wir sind auch dankbar gewesen, dass wir zum Glauben gekommen sind, als noch nicht alle unsere Kinder auf der Welt waren. Es waren erst zwei, der Simon und der David auf der Welt. Und wir haben uns an der Bibel orientiert. Ich habe früher immer die Meinung vertreten, Körperstrafe. Das darf man bei Kindern nicht anwenden. Das ist eine Erniedrigung des Kindes. Das ist nicht mit der Liebe vereinbar. Und habe das in vielen Vorträgen auch so gesagt. Als ich die Bibel studiert hatte, habe ich plötzlich gemerkt, du, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht wahr. Körperstrafe kann unter Umständen Ausdruck wirklicher Liebe sein. Wie wir da im Gedicht dieser Studentin gelesen haben, Vater, schlage mich, schrei mich doch an, Vater, zeig mir doch, dass du mich liebst, setz mir doch Grenzen, gib mir doch Führung, sag, wo hört es auf? Ich erinnere mich an eine Geschichte, da war ein junges Mädchen, eine Kantonsschülerin, 16, 17 Jahre alt, und ihre Klassenkameraden von der Kantonsschule, die wollten einen bestimmten Film anschauen gehen, am Abend. Ich weiß nicht, wie der Film hieß, aber es war ein schlechter Film, ein böser Film. Am Abend kam die Tochter zu ihren Eltern, die saßen in der Stube und haben Fernsehen geguckt. Die Tochter schlängelt ihren Arm um die Mutter und sagt, Mami, darf ich mit meinen Kollegen einen Film gucken gehen? Ja, was für einen Film? Ja, einfach einen Film. Ja, ich will wissen, was für einen Film. Schließlich musste sie sagen, welchen Film sie wusste, dass die Eltern das nicht akzeptieren würden. Die Mutter sagte, das kommt nicht in Frage, diesen Film gehst du mir nicht schauen. Aber die Tochter, wir sagen bei uns, müde. Also wollte es erzwingen, ertrotzen. Und hat gesagt, ja, Mami, lass mich doch gehen. Meine Schulkameraden, die lachen mich ja aus, wenn ich ihnen sage, warum ich nicht mit ihnen darf. Mami, ich bin doch kein Kind mehr und so. Und ich will doch auch gehen. Und der Vater wurde wütend und sagt, so, jetzt seid endlich mal ruhig. Ich will den Film da in Ruhe genießen. Und die Mutter, um des lieben Friedens willen, sagte, ja, so geh halt, aber du kommst nach dem Film sofort nach Hause. Also sie zeigte keine Festigkeit. Sie hätte Festigkeit zeigen müssen und sagen, nein, und jetzt verlass die Stube und hör auf, da zu trotzen und zu zwingen. Nein, sie gab nach. Katastrophe. Sie ging, kam auch etwa um 10 Uhr nach Hause. Normalerweise ging die Tochter in die Stube, wo die Eltern noch waren. Man hat noch etwas geplaudert. Und diesmal kam sie nicht in die Stube, sie ging in ihr Zimmer. Und die Mutter dachte, ja, die wird jetzt dann schon kommen, aber die kam nicht. Dachte die Mutter, das ist komisch. So hat sich doch meine Tochter nie verhalten. Sie ging an die Türe, horchte, hörte sie, wie diese Tochter schluchzte wie ein Schlosshund. Ist zu tief erschrocken, hat schon an das Schlimmste gedacht, was da passiert ist. War im Zweifel, was sie machen sollte. Klopfte an die Türe, nichts gehört, schließlich trat sie ein, die Tochter liegt auf dem Bett und schüttelt sich vor Schluchzen. Sie setzt sich hin, streichelt sie, ja sag mir doch, was ist passiert, was ist vorgefallen und so weiter. Und als sie endlich reden konnte, sagte sie Folgendes, Mami, ich kann nicht begreifen, dass Eltern einer Tochter erlauben, einen so bösen Film anschauen zu gehen. Diese Tochter ertrotzte schon etwas. Aber andererseits erwartete sie auch, dass die Eltern Festigkeit zeigen und konsequent sind. Das ist sehr wichtig in der Führung der Kinder. Aber sie hat nachgegeben. Man muss Folgen eintreten lassen und David hat nicht Folgen eintreten lassen. Vielleicht noch ein bisschen aus unserer Familienpraxis. Am Nachmittag, ich glaube, am Nachmittag ist auch ein Zusammenkommen hier, werde ich dann aus meiner Sammlung von Familienszenen euch vortragen, wo wir dann miteinander erarbeiten, wie sollte man in dieser Situation reagieren. Wir haben dieses Prinzip ganz konsequent angewendet. Denn es gibt einen Grundsatz in der Erziehung. Kinder zeigen jenes Fehlverhalten, das zum Ziele führt, das Fehlverhalten, mit dem sie erfolgreich sind. Also was musst du machen, dass die Kinder ihr Fehlverhalten ablegen? Also ein Beispiel. Ein Kind lernt sehr schnell, ob es mit Trotzen, oder wie wir in der Schweiz sagen, mit Zwingle, etwas ertrotzen kann. Wenn das Kind merkt, wenn ich 5 Minuten zwingle, trotze, dann gibt meine Mutter nach. Und beim Vater muss ich 10 Minuten trotzen und zwingle, dann gibt der Vater nach. Und wenn ich eine Viertelstunde zwingle, dann geben sie auch nach. Die Kinder trotzen so lange oft, bis sie ihren Willen durchgesetzt haben, bis den Eltern der Nerv ausgerissen wird und sagen, also, dann geh jetzt, lass mich in Ruhe, damit ich meine Arbeit machen kann. Die Kinder merken sehr schnell, was sie erreichen können, mit Trotzen. Und was ist nun der Trick? Also sage ich, kein Trick oder eine Taktik, sondern rein eine Sache des menschlichen Verstandes. Wie müssen sich Eltern verhalten, dass sie diese Methode aufgeben? Das fängt schon beim kleinen Kind an, schon beim einjährigen Kind. Merkt Kinder, man merkt, ob ihnen wirklich etwas fehlt. Wenn Kindern, auch Kleinkindern, wirklich etwas fehlt, sie haben Bauchweh oder sie sind nass oder verschmiert, man muss sie trocken legen. Eltern, die das Kind beobachten, merken, dem Kind fehlt wirklich etwas. Dann hilft man dem Kind. Man legt es trocken. Oder man nimmt es in die Arme und beruhigt es oder man stillt es und so weiter. Aber Kinder, wenn sie zwingeln, wenn sie trotzen, hat das einen ganz anderen Ton in der Regel. Das haben wir auch bei unseren Kindern gesehen. Wenn sie einfach etwas durchzwängen wollen. Mami, ich will jetzt und ich will jetzt und ich will jetzt und ich will das und ich will jetzt und so. Wenn die Kinder merken, dass sie mit diesem Verhalten nie etwas erreichen, geben sie es auf. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Die Kinder verwenden nur die Fehlverhaltensweise, mit denen sie erfolgreich sind. Also wenn Eltern von Anfang an konsequent sind, wenn die Kinder wissen, wenn Papi und Mami Nein sagen, ist das ein Nein. Und da kann ich machen, was ich will. Es nützt nichts. Probieren Sie das gar nicht mehr, da haben Sie Ruhe. Wir haben mit unseren Kindern nie große Auseinandersetzungen gehabt, weil wir von Anfang an eisern konsequent gewesen sind. Und wenn meine Frau einmal Nein gesagt hat, die Kinder sind dann schlau, dann sind sie zu mir gekommen und sagen, Papi, was sagst du? Dann frage ich, ja, was hat Mami gesagt? Mami hat Nein gesagt. Habe ich gesagt, warum fragst du mich dann? Wenn Mami Nein gesagt hat, ist es Nein, selbst wenn ich anderer Meinung bin. Wenn Mami Nein gesagt hat, muss das gelten. Die Sache muss konsequent durchgezogen werden. Die Eltern können dann in einer stillen Phase, wo die Kinder nicht da sind, schon noch miteinander reden darüber. Dass ich mal sage, du Jolanda, also in diesem Fall hätte ich jetzt eigentlich anders entschieden als du. Ja, warum siehst du das anders? Ja, aus diesen und diesen Gründen. Dann kann die Frau das nächste Mal anders handhaben. Aber wenn ein Ehepartner einmal Nein gesagt hat, müssen die Kinder ganz genau wissen, das gilt. Nun sind Kinder unheimlich hartnäckig. Die können trözeln und trözeln und trözeln, bis es einem wirklich den Nerv fast ausreißt. Welche Methode hat Jolanda angewendet? Die Badezimmermethode. Wenn ein Kind trözelt, dann lässt man das Kind stehen, zieht sich zurück, schließt sich ins Badezimmer ein und macht sich schön oder irgendetwas anderes. Es gibt dann Kinder, die rennen dann hinterher. Ja, da muss man halt die Türe abschließen. Wenn man da ganz konsequent ist, wissen die Kinder sehr schnell, bei Mami und bei Papi kann ich nichts erzwingen, kann ich nichts ertrotzen. Wenn du das konsequent von Anfang an machst, hast du Ruhe. Wir haben das in unserer Erziehungspraxis selber ausprobiert und wir haben gesehen, diese Methode ist erfolgreich. Der David, das ist der zweitälteste, der schlägt ein bisschen mir nach, hat einen Grind wie ich, einer, der Führung brauchte, mussten alle Kinder verschieden erziehen. Er war der Schwierigste, der seinen Kopf durchsetzen will. Und der wollte zum Beispiel ein Velo haben. Das war nach dem Kindergarten. Unsere Kinder haben im Kind bis zu Schulbeginn keine Velos bekommen. Und dann haben wir gesagt, so jetzt, also dann dürfen sie auch ein Velo haben. Und ich habe David gesagt, ich erwarte von dir, dass du mit diesem Velo, also Fahrrad sagt dir, glaube ich, anständig umgehst. Wenn ich sehe, dass du mit diesem Velo ruhig, versteht ihr das? Ruhig, grob umgehen. Dann nehme ich dir das Velo 14 Tage weg. Kommt in die Garage, Kette rum, fertig. Ja, komme ich mal nach Hause. In der Nähe wurden drei Häuser gebaut. War so eine schöne Grube. He? Und es hat viel geregnet. Es war unten da so einen halben Meter Wasser. Und was sehe ich da? David mit seinen Schulkameraden, mit ihren Velos, rein in die Pfütze, drüben hoch, einer fällt um, fahren ineinander rein. Ich habe den David nur angeguckt. Er ist vom Fahrrad abgestiegen, hat das Fahrrad nach Hause geschoben und hat selber eine Kette rumgelegt. Er wusste ganz genau, jetzt kriegt er das Fahrrad 14 Tage nicht mehr. Kein Trötzeln, kein Zwing. Er wusste, das gilt einfach. Dann kriegt er das Fahrrad wieder. Und bei uns sind die Häuser, das ist ein altes Bauerndorf, hart an den Straßenrand gebaut. Und das ist zum Teil sehr gefährlich. Und ich habe schon immer beobachtet, dass die Schüler viel ums Schulhaus, das in unserer Nähe steht, so Velorennen veranstalten und in die Dorfstraße hinausfahren, dass das sehr gefährlich ist. Da habe ich gesagt, David, ich bin mit ihm gegangen, habe gesagt, hier an dieser Hausecke ist für dich eine Stoppstraße. Und wenn du diese Stoppstraße nicht einhältst, ist das Fahrrad einen Monat lang eingesperrt in der Garage. Und zwar einen Monat, weil das sehr gefährlich ist, wenn er dieses Verbot nicht einhält. Gut, komme ich mal, hat sich daran gehalten. Aber eines Abends komme ich von der Arbeit nach Hause mit dem Auto, fuhr die Dorfstraße runter, ich fuhr dort immer langsam, weil ich weiß, dass eben diese Stoppstraße nicht für alle Kinder gilt. Ich habe aber schon vorher gesehen, dass David mit Schulkameraden ein Wettrennen um den Block macht. Und ich komme da die Dorfstraße runter an diese kritische Hausecke und wer flitzt vor meiner Nase in die Dorfstraße raus? Hintereinander vier Stück, David voran. Ich habe Vollbremse gemacht, habe die Hupe gedrückt, der David kennt mich, natürlich mein Auto gekannt. Vor Schreck hat er auch einen Stopp gerissen, hat ihn fast umgeworfen und er hat sein Auto wieder in die Garage geschoben und hat wieder die Kette ums Hinterrad gelegt. Er wusste ganz genau, was das bedeutet. Und das ist wichtig, dass unsere Kinder ganz genau wissen, was die Folgen sind, wenn sie sich nicht an die Weisungen der Eltern halten. Ich möchte mal sehen, wo ich das habe. Ja, da. Ihr denkt vielleicht, ja, das ist aber ein strenger Vater gewesen. Wir haben uns an der Heiligen Schrift orientiert. Was sagt die Bibel dazu? Ich habe mir das ein bisschen zusammengestellt aus den Sprüchen. Die Sprüche sagen ja sehr viel über Erziehung. Anweisungen an die Eltern, Anweisungen an die Kinder. Wir wollen mal ein bisschen die Anweisungen an die Eltern kennenlernen. Nehmt also eure Bibel wieder zur Hand. Und wir wollen in den Sprüchen uns ein wenig umsehen, so eine Art Vita-Parcours machen durch die Sprüche, was die uns sagen. Die sind leider viel zu wenig bekannt. Nehmen wir mal im Kapitel 11, muss mal sehen, wie viel Uhr das ist. Oh, habe ich die Zeit schon überschritten? Ja, dann schlage ich vor, dass wir hier halt jetzt abbrechen.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, also 11:45.
Wird es noch gehen?
Ja.
Ja, gut. Also, nehmen wir mal in den Sprüchen 11, den Vers 14. Diesen Vers habe ich schon mehr als einmal zitiert. Wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Das Wort, das dort im Hebräischen steht, stammt aus der Seefahrt. Der Begriff heißt Steuerung, steuern. Ein Schiff musst du ganz genau steuern. Sonst läuft es aus dem Ruder, wie man sagt. Also, wenn man nicht Führung gibt, dann verfällt ein Volk. Wenn wir unseren Kindern nicht Führung geben, und ich sage immer altersgemäße Führung, wir müssen ja den Kindern allmählich mehr Selbstständigkeit einräumen. Dem einen kann man manchmal mehr, dem anderen weniger, je nachdem wie der Charakter eines Kindes ist. Die sind ja sehr verschieden, wie unsere vier Söhne auch. Das muss man anpassen, individuell. Aber ein Schiff ohne Steuermann, was passiert mit diesem Schiff? Es zerschellt irgendwann an einem Felsen. Und so ist es in der Erziehung. Wenn wir die Kinder nicht klar führen, stürzen sie ab. Und dann wollen wir dann plötzlich Führung geben. Und dann ist es dann meistens zu spät. Nehmen wir den Vers 13, Kapitel 13, Vers 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, erzieht ihn bei Zeiten. Wer seine Rute schont, die Bibel, die Sprüche unterscheiden zwischen der Zucht der Rute und zwischen der Rute der Zucht. Die Zucht der Rute oder die Erziehung der Rute meint die Körperstrafe. Also hier in diesem Vers ist die Körperstrafe gemeint. Die Bibel kennt die Körperstrafe aus Liebe. Und dann gibt es noch die Rute der Zucht oder die Rute der Erziehung. Man muss die beiden Sachen unterscheiden. Also wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, erzieht ihn bei Zeiten. Ihr kennt das Sprichwort, früh übt sich, was ein Meister werden will. Oder früh krümmt sich, was ein Häkchen werden will. Oder was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Volksweisheit, die sehr richtig ist, steht nicht im Widerspruch zur Bibel. Verzicht auf Erziehung, Verzicht auf Führung ist ein Mangel an Liebe. Verzicht auf die Körperstrafe ist ein Mangel an Liebe. Natürlich soll man die Körperstrafe nicht wegen jedes Bisschens anwenden, sondern die Körperstrafe steht am Schluss verschiedener Möglichkeiten. Und wenn die verschiedenen Möglichkeiten nicht zum Ziel führen, dann muss am Schluss die Körperstrafe angewendet werden. Das sagt die Bibel. Wir werden das noch kennenlernen. In Jesaja 28 wird das sehr schön dargestellt, wie man gestuft eben erzieherisch eingreifen soll. Nötigenfalls also mit der Körperstrafe. Ja, wie haben wir das gehandhabt mit der Körperstrafe? Bei uns gab es im Haus einen sogenannten Teppichklopfer. Ich weiß nicht, ob euch das auch bekannt ist. Und dieser Teppichklopfer, der hatte seinen bestimmten Platz in unserem Haus. Wir haben den Teppichklopfer sehr selten anwenden müssen. Warum? Weil wir von Anfang an den Kindern altersgemäß eine konsequente Führung gegeben haben. Weil wir konsequent Folgen eintreten ließen. Und weil wir den Kindern nicht gestatteten, etwas zu erzwingen. Sie wussten Bescheid, was galt. Wenn man dieses Prinzip anwendet, braucht man die Körperstrafe sehr selten. Der David hat sie gebraucht. Der ist immer bis zum letzten Jahr. Kinder können einen manchmal testen, bis zum letzten. Was liegt noch drin? Wie weit kann ich noch gehen? Was verträgt es noch? Und bei ihm, er ging immer bis, also immer, öfters, bis zum letzten. Und dann schritt ich, und ich habe ihm immer eine Warnung vorher gegeben, und sagte, David, nur, musst du nur mit dem Finger zeigen. Da wusste er ganz genau, wenn er jetzt sich nicht fügt, dann gehe ich zum Teppichklopfer und dann klopft es. Und er hat es immer wieder, also immer wieder öfters, so weit getrieben, mich getestet, oder Yolanda, machen die das wirklich? Und dann schritt ich zum Teppichklopfer. Das ist immer noch gut, wir haben ein großes Haus. Man kann bis 20 Meter geradeaus laufen, bis man ans Ende der Stube kommt. Es ist immer gut, man kann ein bisschen den Zorn, der in einem auch flackert, ein bisschen abreagieren. Man muss immerhin hingehen, muss da den abhängen. Und dann habe ich dem David mit dem Teppichklopfer mit voller Kraft jeweils etwa 3 Schläge auf den Hintern gegeben. Aber kräftig. Das hat wehgetan. Das sagt auch die Bibel. Wir kommen noch dazu. Es muss wehtun. Das reinigt die Kammern, sagt die Bibel. Das war bei David einige Mal der Fall, bei Simon einmal. Joel, das ist ein so liebes Kind. Den musste man nur anschauen und dann hat er pariert. Man kann nicht einmal etwas sagen. Man soll ja auch die Kinder mit den Augen leiten. Gott leitet uns ja auch mit den Augen. Manchmal musste man ihm etwas sagen, manchmal musste man etwas Nachdruck geben. Gabriel war auch ziemlich leicht zu leiten, musste ein bisschen mehr Nachdruck geben. Ich kann mich nicht erinnern, dass Gabriel jemals mit dem Teppichklopfer eins auf den Hintern kriegte. Ihr seht, man muss die Kinder ganz verschieden führen, je nach Charakter. Aber man muss es konsequent tun. Und wenn die Kinder merken, dass die Eltern konsequent sind, dann wissen die Kinder, dass wir sie lieben, denn sie sind uns nicht gleichgültig. Sie sehen, dass wir die Kinder ernst nehmen. Und darum, wenn die Kinder wissen, dass wir sie lieben, und wir haben jeden Tag Hausandacht gehalten, und jeden Tag haben wir den Gebeten Gott gedankt, dass Gott uns die Kinder anvertraut hat, dass sie eine Gabe Gottes sind. Wir haben Gott gebeten, gib uns Gnade, dass wir diese Kinder nach deinen Gedanken erziehen können, haben mit ihnen die Sprüche gelesen, haben ihnen erklärt, warum Gott verlangt, dass wir ihnen eine klare, altersgemäße Führung geben. Wenn sie das den Kindern deutlich machen, dass ihr sie liebt, dass sie eine Gabe Gottes sind und dass man vor Gott verantwortlich ist, wie wir die Kinder erziehen, dann können sie Erziehungsmaßnahmen ohne weiteres annehmen, dann fühlen sie sich nicht erniedrigt und beleidigt, wie die modernen Pädagogen und Psychologen und Idioten sagen. Die sagen, jede Körperstrafe ist eine Demütigung des Kindes. Ein solcher Blödsinn. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Genau das Gegenteil. Wenn es nötig ist, hab den Mut, zum Teppichklopfer zu greifen und mal ein paar kräftige Hiebe zu geben. Ich habe nie mit der Hand geschlagen, hatte ich eine innere Hemmung. Mit der Hand streichelt man das Kind, man nimmt es in den Arm. Da hatte ich immer eine innere Hemmung. Ich glaube ja zwar auch nicht, dass das etwas schadet, wenn einmal ein Vater oder eine Mutter spontan mal einem eine leichte Ohrfeige gibt oder mal eins aufs Maul, auf den Mund. Ich glaube nicht, dass das was schadet. Ich sage nur, ich selber hatte eine Hemmung, das zu tun. Das kann manchmal ganz gut sein, einmal spontan, mal zack, mal eine abzugeben. Aber die Kinder wissen, die Eltern tun das aus Liebe, aus Verantwortungsbewusstsein, weil sie wissen, die Eltern müssen sich vor Gott einmal verantworten. Dann ist das nie eine Beleidigung für die Kinder, nie eine Demütigung, ganz im Gegenteil. Solche Kinder wissen, die Eltern nehmen uns ernst, wir sind ihnen wichtig, sie nehmen sich für uns Zeit. Wir kommen auch noch darauf zu sprechen. Wie man einem Kind zeigt, dass man es liebt. Denn ich habe als Jugendstaatsanwalt häufig die Erfahrung gemacht, dass die Kinder, Jugendliche haben mir das gesagt, ich habe hier Briefe, wenn ich Zeit habe, werde ich die noch vorlesen. Warum gibt es so viele Kinder, Burschen und Mädchen, die haben die Meinung, sie würden von den Eltern nicht geliebt? Warum? Weil viele Eltern nicht fähig sind, den Kindern die Liebe zu zeigen, die Liebe erfahrbar zu machen. Ich werde darauf noch ausführlich zu sprechen kommen. Wie zeigt man den Kindern, dass man sie liebt? Ja, da ist ein wichtiger Punkt da, jetzt wenn wir wieder zurückgehen wollen zu David, zu Samuel 13. Welchen Fehler hat David hier gemacht, als er nur zornig wurde und keine Folgen eintreten ließ? Das ist das, was die Bibel nennt billige Gnade. Er hat billige Gnade walten lassen. Der Amnon hat nicht das geringste Zeichen von Reue gezeigt. Wenn wir sehen, wie brutal er gehandelt hat, wie er sie rausgeschmissen hat, buchstäblich, gnadenlos. Ah, das ist eines von Dutzenden von Mädchen gewesen, das er gehabt hat. Da hat sich ja alles erlaubt, eben im sexuellen Bereich. David hat sich da auch einiges herausgenommen. Hat da auch kein gutes Vorbild gegeben. Das ist billige Gnade. In Prediger, Kapitel 8, Vers 11, steht ein interessanter Vers, der sagt, dem Knaben erwächst der Mut zum Böses tun, weil die Strafe nicht auf dem Fuße folgt. Dem Knaben erwächst der Mut zum Böses tun, weil die Strafe nicht auf dem Fuße folgt. Die Eltern müssen sofort reagieren. Die Folgen müssen sofort eintreten. Wenn keine Folgen eintreten, dann ziehen die Kinder falsche Schlussfolgerungen. Ah, das ist ja ganz in Ordnung. Das war bei Amnon so. Ja, der Vater, der macht nichts. Beim Vater geht alles durch. Der Vater hat sie ja verwöhnt nach Noten und Kanten. Sie haben sich alles herausgenommen. Dem Knaben erwächst der Mut zum Böses tun, weil die Strafe nicht auf dem Fuße folgt. Ein wichtiger Erziehungsgrundsatz. Prediger 8, Vers 11. Oder es gibt noch einen Vers im Jesaja. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Jesaja 26. Vielleicht ist es 28. Jesaja. Ich finde die Stelle jetzt nicht gerade, ist vielleicht 38, nicht 28. Ja, Jesaja 38, Vers 17. Da steht, siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Das ist auch in der Kindererziehung so, dass wenn wir Folgen eintreten lassen, das tut den Kindern weh. Aber es ist heilsam. Und wenn wir zum Beispiel lesen, ja, es ist fast zu spät, ich muss später darauf zu sprechen kommen, im Hebräer 12 lesen wir das ja auch. Wen Gott liebt, den erzieht er. Wen Gott liebt, den erzieht er. Denn seinen lässt Gott nichts durchgehen. Das ist erstaunlich. Die Gottlosen, die Ungläubigen können sich erlauben, was sie wollen. Es passiert nichts. Aber den Seinen lässt Gott nicht durch. Er nimmt sie in Erziehung. Er nimmt sie in die Zucht. Das kann man nachlesen im Psalm 73 und im Hebräer 12. Wir werden diese beiden Stellen noch betrachten, wenn wir etwas mehr Zeit haben. Wir sollen dankbar sein, das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Weil Gott uns liebt, nimmt er uns in Erziehung. Er lässt Folgen eintreten. Die Gottlosen können sich Dinge erlauben. Da muss man nur immer wieder staunen. Aber wenn wir das täten, dann würden sofort Folgen eintreten. Also, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Man darf also nicht billige Gnade walten lassen. Es hat in Amerika einen berühmten Erzieher gegeben. Kennt ihr vielleicht diesen Dr. Spock? Hat ein berühmtes Buch herausgegeben, das hieß Baby and Child Care. Und er predigte die antiautoritäre Erziehung. Die Kinder machen lassen, eigene Erfahrungen machen lassen und so weiter. Ich habe da notiert, dass die Grundsätze dieses Dr. Spock der Bibel direkt widersprechen. Später in seinem Leben räumte Dr. Spock ein, dass er Psychologen, Psychiater, Lehrer, Sozialarbeiter und Pädagogen zu einem schönen Teil die Verantwortung für die Ungezogenheit vieler heutiger Kinder zu tragen haben. Er sagte, die Unfähigkeit, konsequent zu sein, ist das häufigste Problem der Eltern in Amerika. Elterliche Nachgiebigkeit vermeidet Widergesetzlichkeit nicht. Im Gegenteil, sie macht sie geradezu unvermeidlich. Also auch dieser Dr. Spock musste viele Jahre später die Erfahrung machen, dass seine Erziehungsgrundsätze völlig falsch waren. Sie waren auch im Widerspruch zur Heiligen Schrift und er hat das ehrlicherweise eingestanden. Und zwar wissen wir, warum das ist. Wer den Römerbrief kennt, zum Beispiel Kapitel 3, da ist keiner, der Gutes tut. Alle sind sie untauglich, alle sind verdorben, stehen unter dem Gesetz der Sünde, Kapitel 7 und so weiter. Auch schon im kleinen Kind ist die Sünde vorhanden und die wirkt sich früher oder später eben aus. Das sind einfach Tatsachen. Erziehen ist ein Kampf. Ich kann mich erinnern an einen Vater, dessen Sohn ich in eine Anstalt tun musste, aufgrund eines Gerichtsurteils des Jugendgerichtes. Er hatte über 200 Diebstähle begangen und war drogengefährdet und die Eltern waren völlig machtlos. Der war ein halbes Jahr in diesem Lehrlingsheim, war sehr schwierig. Der Heimleiter wollte ihn mir immer wieder zur Verfügung stellen, hat gesagt, gib nicht auf, halt durch, ja, ich unterstütze dich, darfst auch Strafmaßnahmen anwenden und so weiter. Und nach einem halben Jahr telefonierte mir der Vater und schimpfte mit mir und sagte, Herr Heckli, jetzt haben Sie schon ein halbes Jahr den Jungen da im Heim und was haben Sie erreicht? Keinen Dreck. Wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? Herr XY, was Sie 17 Jahre verpfuscht haben, können wir nicht in 6 Monaten wieder in Ordnung bringen. Sondern die Erfahrung zeigt, solange die Verwahrlosung angedauert hat, solange braucht es, um sie wieder zu korrigieren. Die Fehlverhaltensweisen schleifen sich ein, wie in einem Stein. Und es braucht lange, um sie wieder auszuschleifen und neue Verhaltensweise einzuschleifen. Das ist ein unheimlich harziger Vorgang. Da könnte ich euch stundenlang erzählen aus der Praxis der Jugendstaatsanwaltschaft. Also, wann kann man ein krummes Bäumchen noch gerade biegen? Wenn es ganz jung ist, dann kannst du einen Pfahl einschlagen und kannst es einbinden und gräben. Das heißt, wenn ein Kind klein ist, musst du konsequenter ziehen. Wenn du das versuchst, die Eltern, die das nicht machen, dann merken sie plötzlich, jetzt geht's nicht mehr mit laissez-faire, also mit anti-autoritärer Erziehung. Jetzt müssen wir hart durchgreifen, ja, probiere ein dickes Stämmchen gerade zu biegen. Da musst du furchtbare Gewalt anwenden und das nützt nicht mal was. Es ist zu spät. Es gibt auch in der Erziehung ein zu spät. Nicht in allen Fällen. Ich habe das erlebt, dass ein total Verwahrloster zum Glauben gekommen ist und er konnte komplett neu anfangen und die Fehlverhaltensweisen waren weggeblasen. Wie ein Wunder, das ist nicht immer so. Manche brauchen, trotzdem sie zum Glauben kommen, noch jahrelang haben sie zu kämpfen mit den Fehlverhaltensweisen, die vorher sich eingeschliffen haben. Aber manchmal passiert das Wunder, dass einer schlagartig sein Verhalten ändern kann. Das ist dann natürlich wunderbar, nicht wahr?
Können wir dann auch zum Schluss?
Ja.
Entschuldigung, dass ich jetzt
unterbreche. Wir wollen selber auch konsequent sein.
Weil es nicht zu spät wird. Entschuldigung, gell?
Nein, ist schon recht. Ich hätte es selber...